Ja, wir fangen heute mit einer neuen Predigtserie an, in Anführungszeichen, mit dem Thema Herzwerte. Also es geht um das Herz, es geht um unser Herz, es geht darum, was in diesem Herz drin ist. Und wir werden uns einfach ein bisschen Gedanken machen darüber, was das überhaupt ist. Das Herz ist einerseits ja ein Symbol für unser Inneres. Wenn man so ein Herz sieht wie hier, denkt man immer etwas Positives, an Liebe oder so, an etwas, was von innen herkommt. Auf der anderen Seite denken wir auch an das, das Organ vom Herz, wo irgendwie, wenn man mit nur Fantasie das anschaut, auch eine Herzform hat. Also die Pumpe, die wir da innen haben. Und das Interessante ist ja, dass wenn man die Bibel das anschaut, eigentlich fast alle Organe, alle Körperteile, die wir haben, kommen irgendwo vor in der Bibel und haben eine Bedeutung. Oder wenn die Bibel vom Haupt redet, dann meint sie nicht primär den Schädel, sondern dann redet sie von der Leitung, von dem, was das Mandat hat, zu leiten. Wenn Christus unser Haupt ist, dann heisst das, er steht über uns, er sagt, wo es durchgeht. Oder wenn die Bibel redet von der Hand vom Herrn, die sich bewegt, dann ist das nicht eine wirkliche Hand, die du irgendwo siehst, sondern dann ist das, dass sich Gott in Bewegung setzt, Gott handelt. Das kommt dann immer die Hand auch wieder drin, das Handeln. Oder da gibt es ganz verschiedene eben, Bilder für Körperteile, die eine geistliche Bedeutung haben. Also da könnte man praktisch jetzt von Kopf bis Fuß könnte man da alle Organe, alle Glieder nehmen und merkt, es gibt ganz viele Parallelen. Das ist auch wieder die Bildsprache, die eben die Bibel braucht, für etwas zu brauchen, das eigentlich eine andere Bedeutung hat, als jetzt rein nur das Äußere. Es ist auch von den Nieren die Rede. Und eben vom Herz ist ganz viel die Rede. Und das ist ein inneres Organ, also das steht auch dafür, dass es eben etwas Inneres repräsentiert. Und dann müssen wir mal ein bisschen nachgehen. Bedeutungen. Zuerst einmal von den Wortbedeutungen her. Auf Hebräisch heisst Herz Leb. Das ist zufällig, dass das jetzt so fast wie ein Befehl ist von Leb. Leb. Es heisst eigentlich, es ist ein inneres Zentrum von Gefühl, von Willen und von Intellekt. Gefühl tun wir ja oft so ein bisschen im Bereich von der Seele rein. Und wenn man sich so überlegt, was ist denn das Herz genau? Das ist, hat gleich irgendwo mit etwas Spürigem zu tun, mit etwas, was sich so anfühlt. Eben. Und ich merke, es sind nicht nur Gefühle so im Sinn von oberflächlich. Jetzt habe ich halt gerade Freude oder jetzt habe ich gerade Lust oder keine Lust, sondern es ist wie ein tieferes Gespüren. Und doch ist es etwas, was sich eben anfühlt. Und auf Griechisch haben wir Kardia für Herz. Und das bedeutet die Mitte von Gedanken, Gefühlen. Also auch da ist das Gefühl wieder drin, von den Gedanken auch. Hat also eine praktisch gleichliche Bedeutung. Und wenn man dann so überlegt, was ist es denn jetzt wirklich, das Herz, dann merkt man, es ist so das Innerste von uns, von Motiv, Beweggrund. Also warum mache ich etwas? Aus welchem Antrieb mache ich etwas? Was gibt mir den Impuls, etwas zu machen? Ein innerer Impuls, eine innere Motivation, das kommt aus unserem Herz. Es ist aber auch das Innerste von unserer Motivation. Das ist fast das Gleiche, das Innere von unserer Haltung. Also das Herz hat ganz viel mit unserer Haltung zu tun, eine Herzenshaltung, man redet auch manchmal von dem. Von inneren Werten sind es und von inneren Überzeugungen. Also das ist eigentlich das, was das Herz am Schluss ausmacht. Also wie einen inneren, tieferen Kern, könnte man sagen, von unserer Persönlichkeit, unsere Motive, unsere Beweggründe, Motivation, unsere Haltung und Werte und Überzeugungen, wo wir daraus heraus nachher ganz vieles entscheiden, handeln, tun, aus dem Innersten von unserem Herz heraus. Und ich habe es vorher schon gesagt, das ist noch schwierig, in der sogenannten Anthropologie, das ist die Lehre über den Menschen, herauszufinden, wo man das Herz jetzt genau ansiedeln muss. Weil die klassische griechische Auffassung vom Menschen ist eigentlich in dieser Dreiteilung von Körper, Seele und Geist. Der Körper ist klar, das ist sozusagen das Skelett, das Äußere und Zähnen und die Muskeln und so. Und nachher die Seele ist einfach das Innere, das sind eben Wille, Gefühl, Intellekt. Und nachher der Geist ist eigentlich der Bereich, der uns die Möglichkeit gibt, eben mit dem Transzendenten, mit dem Übernatürlichen, mit Gott in Kontakt zu treten. Und wenn man das dann so anschaut, Körper, Seele und Geist, dann kommt das Herz gar nie vor, oder? Und dann ist ja, wo tun wir jetzt das her? Ist jetzt das Herz das gleiche wie die Seele? Und das würde dort noch so Menschen drin passen. Dann merkt man, es ist ja gleich nicht das Gleiche. Weil die Seele ist einfach die Seele, das ist unser Leben. Das ist unsere Gefühlswelt, unser Verstand, unser Willen. Aber irgendwo, das Herz geht wie noch tiefer. Wir haben mal ein Bild gesehen, wo es eben so wie eine Überschneidung hat gegeben, so im Bereich von Seele und vom Geist. Und so wie etwas, wo wie das Betriebssystem im Computer, würde man vielleicht sagen, das BIOS vom Computer, ist also das Tiefere, das das ganze andere nachher steuert. Innerste von unserem Leben, von unserer Motivation und unserem Motiv. Wir kennen in unserem Sprachgebrauch ganz viele Redewendungen und ganz viele von denen braucht die Bibel noch. Wir schauen mal ein paar von denen an. Es gibt zum Beispiel das reine Herz. Wenn wir von einem reinen Herz reden, der macht das aus reinem Herzen, dann meinen wir, der macht das total ehrlich, der macht das offen, mit keinem falschen, hinterlistigen Motiv, Wohlwollen, eben mit einem reinen Herz. Oder wir kennen von ganzem Herzen, das brauchen wir sehr viel. Das kommt manchmal so bei den Geburtstagswünschen. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu deinem 97. Geburtstag. Und dann meint man, wenn man es von ganzem Herzen, also so richtig, eben von innen raus, mit Überzeugung, mit Hingabe, so ganz voll, oder? Und auch Jesus hat das gebraucht. Er hat auf die Frage, welches ist denn das wichtigste Gebot, hat er gesagt, lieb Gott von ganzem Herzen und mit all deinem Verstand und mit all deinem Sein, also von ganzem Herzen, von tiefer innerer Überzeugung, mit Hingabe und Überzeugungskraft, von ganzem Herzen. Wir kennen auch von einem grossen Herz. Er hat ein grosses Herz, oder ist ein grossherziger, das meint, er ist grosszügig, oder er ist vergebensbereit, oder er ist tolerant. Da reden wir von einem grossen Herz, oder es kann aber auch halbherzig sein, etwas, kennen wir auch, so ein bisschen halbherzig, unmotiviert, nicht so wirklich überzeugt. Das ist ein bisschen das Gegenteil von ganzem Herzen, oder so halbherzig, hey, ich mache das zwar, aber eigentlich, kennen wir auch, so Sachen, die wir halbherzig machen, nicht wirklich so motiviert sind, halt es einfach machen, weil es muss sein, weil es Pflicht ist, ja, häkeln wir das auch noch ab, machen wir es halbherzig. Es gibt aber auch hartherzig, wenn wir von jemandem reden, das ist ein Herzherz oder das ist ein hartherziger Typ, dann meint man, das ist jemand, der kein Mitgefühl hat, oder der egoistisch ist, der nur an sich und seine Vorteile denkt, der über andere einfach hinweggeht, der ihm egal ist, was es für Schäden anrichtet bei anderen hartherzig. Dann gibt es das Kaltherzige, das ist nicht ganz das Gleiche. Kaltherzig ist mehr jemand, der eben gewissenlos ist, brutal ist, grausam ist, kaltes Herz, wo eine Gleichgültigkeit da ist. Und dann gibt es das gebrochene Herz, ein zerbrochenes Herz oder ein gebrochenes Herz. Das ist, sagt man, jemand, der enttäuscht ist oder der ernüchtert ist. Und interessanterweise, auch dieser Begriff kommt in der Bibel vor, und zwar auf eine sehr positive Art. Dort heißt es nämlich, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und das ist schon, darum habe ich auch das Bild genommen, wenn man es sieht, ist jetzt ein bisschen hell, ist eigentlich in diesem Herz, das zerbrochen ist und ein Pflasterchen drauf hat, jemand, der abknäuelt und betet. Und ich merke, in dieser Zerbrochenheit, in dieser Enttäuschung, die ja immer das Ende von einer Täuschung ist, in dieser Ernüchterung, wo etwas, was vielleicht überschwänglich war, wieder in die Nüchternheit zurückkommt, ist ein grosses Potenzial, dass wir Gott drin begegnen können. Und Gott uns drin will begegnen, weil dann nicht mehr der Stolz da ist, nicht mehr das Gefühl da ist, ich weiss, wie es geht und ich weiss, wie es funktioniert und ich weiss jetzt, was man machen muss, sondern eben die Zerbrochenheit ist, jetzt weiss ich nicht weiter, jetzt bin ich wirklich enttäuscht, jetzt bin ich auf deine Hilfe angewiesen. Gebrochene Herzen. Man kann aber etwas mit geteiltem Herz machen. Das ist nicht ganz das Gleiche wie das Halbherzige. Mit geteiltem Herz machen, das heisst eigentlich, machen wir es so in einer Unentschlossenheit oder in einer Unsicherheit, wenn ich ein geteiltes Herz habe. Eigentlich, ja, ich will Gott lieben und ich will ihm nachfolgen, aber gleichzeitig will ich auch noch so ein bisschen die Welt geniessen und mich an dem erfreuen, wo die Welt zu bieten hat. Das ist so das geteilte Herz, wo so ein bisschen sowohl als auch ist und eben nichts Richtiges am Schluss, wo dort die Leidenschaft und das Feuer oft eben nachher auf beiden Seiten fehlt. Dann haben wir das weiche Herz. Das ist ein Herz, das barmherzig ist, das kann mitfühlen. Und wir haben ein brennendes Herz. Das wäre eben das Herz. Das ist jetzt das Gegenteil vom geteilten Herz. Das brennende Herz. Das ist ein leidenschaftliches Herz. Ein Herz, das mit Eifer bei der Sache ist, das sich triggert, das opferbereit ist, das sich hergibt, das bereit ist, einen Preis zu zahlen, Entbehrungen auf sich zu nehmen. Ein brennendes, leidenschaftliches Herz. Und das ist eigentlich das, was sich Gott wünscht für uns ihm gegenüber, dass wir ein leidenschaftliches, brennendes Herz haben für sein Reich. Das wären einfach mal so ein paar Redewendungen. Es gibt sicher noch mehr. Wir haben vorher in der Vorbereitung auch gemerkt, man kann ein offenes Herz haben, man kann ein verschlossenes Herz haben. Und sonst noch etwas in Sinn. Ein neues Herz kann man haben. Kommt jetzt der noch gerade, ja?
Barmherzig.
Barmherzig, dort ist der Begriff im Wort drin, ja. Gäbe sicher noch mehr. Einfach so das, was mir so ist angekumpelt. Und wenn ich merke, die Bibel redet zum Teil und braucht zum Teil diese Begriffe. Jetzt, was ist die Absicht von Gott eigentlich mit unserem Herz? Hesekiel 36, 26 bis 27, und da kommt jetzt das neue Herz gerade. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Also ich glaube, in diesem Vers steht eigentlich das Wesentliche, was Gott mit unserem Herz eigentlich vorhat. Also er möchte erstens einmal uns ein neues Herz geben. Also er sagt, unser normales, natürliches Herz, und da meint er jetzt eben nicht die Pumpe da innen, sondern da meint er das Innerste von uns, unserem Menschsein, unsere innersten Motive, unsere innersten Gefühle, Gedanken, die möchte ich erneuern. In den Augen von Gott ist das Innerste von unserem Herzen eben nicht gut. Ist es finster oder ist es verdreht? Jesus hat mal gesagt, aus eurem Inneren kommen die bösen Gedanken, aus euren Herzen kommt Unzucht, Lästerung und so weiter. Das kommt von innen raus. Und darum muss es von innen her auch erneuert, verändert werden. Das ist mir ganz wichtig. Weil im Alten Bund, im Alten Testament war es oft so, dass ja durch äußere Sachen man hat probiert, sozusagen die Menschheit im Schach zu behalten. Gott hat sein Gesetz gegeben, weil die Sünde Überhang genommen hat, für die Sünde einzudämmen. Aber durch das Gesetz ist die Sünde eben nicht wirklich aufgehoben worden. Oder? Es ist zwar eingedämmt worden, aber nicht, es hat nicht aufgehört. Man macht zwar gewisse Sachen nicht mehr, weil man es ja nicht darf, weil es falsch ist, weil man jetzt ein Gesetz hat, das heisst, du sollst nicht töten oder du sollst nicht begehren, dann mache ich das halt nicht mehr, weil ich ja nicht darf, weil es verboten ist, aber eigentlich, das ist nur äusserlich, oder? Eigentlich so von innen her, möchte ich gleich noch. Wenn ich so könnte, wie ich gerne möchte, würde ich dann immer noch anders. Und das ist genau das Äußerliche, was Gott eigentlich gar nicht will. Er will nicht, dass wir ihn nur äußerlich anbeten, nur äußerlich ein gutes Leben führen. Wo man kann sagen, ja, das ist jetzt noch so anständig. Aber da im Herzen sind noch böse, unreine Wünsche, Gedanken, Gelüste und Gefühle. Sondern er möchte, dass das Innerste erneuert wird, unser Innerste, das Herz eben, dass das neu wird und dass das mit seinem Geist erfüllt wird. Er will das steinerne Herz, will er wegnehmen, will unser fleischliches Herz geben, eins, das schlägt, das mit seinem Herz zusammenschlägt und will solche Leute aus uns machen, die in seinen Geboten wandeln können, weil das von innen her in uns hineingelegt ist. Und ich glaube, da ist ganz viel Evangelium schon drin, auch wenn es ein alttestamentlicher Vers ist, weil genau das hat Jesus nämlich nachher gebracht. Psalm 51, Vers 12 hat der David gebetet, schaff in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das hat er dann gebetet, als er den Ehebruch begangen hat mit der Bathseba und nachher ist überführt worden vom Prophet, wo ihm das hat aufgezeigt. Und das ist ein Gebet vor Verzweiflung eigentlich, wo der David erkennt, hey, da ist etwas in meinem Herz nicht gut. Ich habe etwas begehrt in meinem Herzen, das nicht richtig ist, das nicht gut ist. Und das hat jetzt zu Ehebruch und das hat zu Mord geführt. Und er erkennt, da ist etwas in meinem Herz nicht gut. Und darum ist der Schrei zu Gott, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und wie ich vorhin gesagt habe, genau das ist das, was Christus gebracht hat, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erwirkt hat, dass er nämlich uns durch das ein neues Herz geben will. Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist interessant. Also die Liebe von Gott ist nicht in unsere Seele ausgegossen, die ist nicht in unseren Geist ausgegossen, sondern die Liebe von Gott ist in unser Herz ausgegossen. Eben in das Innerste. Also an das will Gott her. Er ist nicht mit oberflächlichen Lösungen zufrieden. Er will an dein Innerste, an deine tiefste, innerste Motivation, an Kern von uns Menschen. Und seine Liebe ist ausgegossen, heisst es in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist. Und es ist auch seine Liebe, die unser Herz eben öffnen kann. Die Liebe kann nämlich nur ausgegossen werden in unsere Herzen, wenn da irgendwo ein Zugang ist, wenn unser Herz so verschlossen ist, eben zu ist. abgeriegelt ist, weil wir vielleicht mal verletzt sind worden, weil wir vielleicht mal eine negative Erfahrung gemacht haben, weil wir Angst haben, sogar Angst haben vielleicht vor Gott, was macht denn der mit mir, wenn der mir so nachkommt? Und dann tun wir zu. Aber Gott gießt seine Liebe in uns. Also das ist das, was uns letztendlich überführt. Seine Gnade, seine Liebe. Und die ist ausgegossen ins Innerste von unserem Herzen. Und durch das bekommen wir neue Herzen, die eben gefüllt sind mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seinen Werten. Das ist eine innere Transformation, die Gott mit unserem Herzen vorhat. Und für die Herzen haben wir ohne Verantwortung. Es ist nämlich nicht so, gell, das Herz ist nicht einfach von Natur aus so. Da kommt nicht jene Leute, die mit einem reinen Herz auf die Welt kommen und solche, die mit einem harten Herz oder mit einem kalten Herz auf die Welt kommen. Oder kennen ihr solche? Mittels, wenn ich aber so die Babys sehe, die haben alle irgendwie ein gutes Herz. Das ist so wie eine Festplatte, die einfach noch leer ist. Da ist noch gar nichts drauf. Noch rein, aber man redet ja manchmal schon bei den Kindern, die machen das noch von reinem Herz. Das ist noch nicht verdorben. Das ist noch unberührt. Also das heisst, unser Herz und der Zustand von unserem Herz ist nicht einfach etwas, was uns angeboren ist, sondern was sich im Verlauf von unserem Leben entwickelt. Ob du ein hartherziger Mensch bist oder ein weichherziger Mensch bist, das hat mit Erlebnissen zu tun, die du gemacht hast. Das hat mit Erfahrungen zu tun, die du gemacht hast und mit der Art, wie du auf die Erfahrungen reagiert hast. Also das heisst, wir haben eine Verantwortung für unser Herz. Und im Sprüche 4, Vers 23, da ermahnt uns der Schreiber, sehr wahrscheinlich der Salomo war, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also hier haben wir noch einmal die Tatsache, dass das Herz eben wie das Innerste ist, wo alles aus unserem Leben letztendlich daraus herausfließt. Aber auch die Ermahnung, mehr als alles andere, was man sonst kann, bewahren, behüten, beschützen. Bewahr dein Herz, behüte dein Herz. Das ist ein Auftrag. Also das heisst, wir haben eine Verantwortung, was mit unserem Herz passiert. Was passiert mit mir, wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe? Wenn ich verletzt bin worden von einem Menschen? Tue ich eben das Herz zu und denke, das passiert mir jetzt nicht mehr. Wird das Herz hart für das? Oder kann ich dieser Person vergeben? Das ist eine Entscheidung. Nicht einfach ein Gefühl. Wenn ich nach Gefühl müsste gehen, wenn es um solche Sachen geht, würde ich nie jemandem vergeben. Weil da ist nämlich ein totaler Groll in meinem Herz. Ich denke, der gemein Kerl, wenn ich den das nächste Mal dem. Das ist das, was in meinen Gefühlen ist, oder? Der soll nur warten. Und dann fasst dein Herz an. Verhärten, merkt ihr das? Genau durch solche Sachen verhärtet sich ein Herz. Wenn ich mich entscheide, und das hat mit deiner Verantwortung für dein Herz zu vergeben, der Person, die mir weh hat, dann wird dein Herz wieder weich und wieder offen. Und in dem Mass, wie unser Herz wieder weich und offen ist, in dem Mass können wir dann auch Heilung empfangen. Weil die Person, die mich verletzt hat, die kann mich nämlich nicht heilen. Und in dem, dass ich die Person bestrafe, die mich verletzt hat, wird mein Herz auch nicht heil. Das ist ein Trugschluss. Durch Rache, die ich übe, wird mein Herz nicht wieder ganz. Sondern durch Vergebung, die ich ausspreche, und durch Heilung, die ich von Gott empfange, wird mein Herz wieder heil. Das hat mit der Person, die mich verletzt hat, im Schluss gar nichts zu tun. Das hat nur mit mir und mit meinen Entscheidungen etwas zu tun. Wie gehe ich um mit solchen Sachen? Wird mein Herz bitter? Oder wird es warm und weich? Das ist deine Verantwortung. Ja. Und das ist das, was uns der Salomo hier daran erinnert, mehr als alles andere. Bewahr, behüte dein Herz. Hey, pass auf, was da abgeht in dir innen. Könnte man vielleicht auf gut modernes Englisch sagen. Hey? Epheser 4, 17 und 18. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden, leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Da haben wir jetzt ein verstocktes Herz. Ein Herz, wo nicht mit Gott verbunden ist, das ist jetzt eine Beschreibung von einem Mensch, der nicht mit Gott verbunden ist. Der Verstand ist verfinstert, am Leben entfremdet, was eigentlich aus Gott ist. Unwissend. Und der Grund ist ein verstocktes Herz. Ein Herz, das sich irgendwo verschlossen hat, das zu ist. Und jetzt ist der Mahnung hier, er sagt das jetzt ja den Epheser, der Paulus. Hey, Freunde, die können nicht mehr so leben wie die Leute, die Gott gar nicht kennen. Die haben ein neues Herz bekommen. Die haben die Herztransplantation, die innere, schon bekommen. Jetzt könnt ihr nicht mehr weiterhin eure Herzen verfeistern, entfremdet von Gott oder in Unwissenheit leben, wie wenn ihr noch Heiden wären. Heiden, ist eigentlich, der Begriff heisst Völker, also die, die nicht zu den Juden gehören, denen, die Ethne, die Völker, die, die Gott nicht kennen. Die dürfen nicht mehr so leben. Und man sieht es, aber dass er das den Christen muss sagen, ist sehr wahrscheinlich aus dem Grund, weil das eben trotzdem passiert ist, oder? Das sagt er ja Christen. Also man kann offensichtlich auch als Christ eben das Herz verstocken. Man kann auch mal Gnade und Liebe und Vergebung von Gott empfangen haben, aber dann trotzdem eben wieder in alte Muster, in alte Gewohnheiten oder in Herzenshaltungen hineingeraten, wo wieder so ist, wie es eigentlich vorher war. Und ich glaube darum, das ist ganz wichtig, dass der Paulus das auch uns sagt, die Erneuerung vom Herz, die Erneuerung von den Sinnen, wie es der Paulus im Römer 12 sagt, das ist nicht einfach eine einmalige Angelegenheit, die dann irgendein ist im Jahr 1900 irgendetwas, wo ich mich bekehrt habe, passiert ist und jetzt habe ich das einfach. Das wäre noch schön, oder? Sondern das ist etwas, wo ich ständig muss kultivieren, ständig muss bewachen. Und seht es eben mehr als alles andere. Bewahrt euer Herz, weil es kann mir auch als Christ, es kann mir auch als Nachfolger von Jesus passieren, dass ich verletzt werde. Es kann mir passieren, als Nachfolger von Jesus, dass mir Ungerechtigkeit passiert. Und genau, es kann mir passieren, dass ich mein Herz zutue. Und dass auch mein Herz plötzlich verstockt wird. Und wenn mein Herz verstockt ist, zu ist, bin ich plötzlich auch wieder ein Unwissender. Und kann die Informationen, die Erkenntnis, die Botschaften von Gott gar nicht mehr verstehen. Hast du auch gemerkt, dass die Leute die Botschaft von Gott nicht verstehen können, weil sie ein verstocktes Herz haben? Das ist nicht so eine Frage nur vom Intellekt. Ob du etwas verstehst oder ob du etwas nicht verstehst. Oder eigentlich sogar fast gar nicht. Ob du etwas verstehst, was Gott dir sagt, oder was Gott sagt, oder es hat ganz, ganz viel mit deinem Herz zu tun. Bist du auf Empfang innerlich? Oder eben nicht? Matthäus 15, Vers 19, den habe ich vorhin schon zitiert, den Vers, den aus dem Herzen kommen böse Gedanken Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Darum ist die Herzenstransformation, Erneuerung ganz wichtig. Wie können wir mit dem umgehen? Die Verantwortung für unser Herz ist noch ein Vers, der noch dazu geht. Da müssten wir nicht schnell hinter das Anitabefäser. Wo sind ja alle Versen? Nein, das ist ein Verse. Ja. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Jetzt kommt das, was er betet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Das ist jetzt wieder der gesamte Zusammenhang. Also das Gebet von Paulus, das ist hier auch an die Epheser, ist, ich ringe darum, ich bete darum, dass Gott euch erleuchtete Augen von eurem Herz gibt. Und das sind Christen, das sind Nachfolger von Jesus, sondern das für sie betet. Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und jetzt merken wir schon langsam, ja, das betrifft mich ja eigentlich auch, oder? Hast du auch gemerkt? Ja, manchmal checke ich das nicht so. Wie gross ist eigentlich das Erbe, das wir von Gott haben? Wenn ich mir vorstelle, das ganze Himmelreich, das Reich Gottes ist uns anvertraut. Wir sollen Repräsentanten von dem Königreich sein. Ja. Ist mir das bewusst, so in meinem Alltag? Manchmal nicht so, oder? Oder geht es nur mehr so? Mir ist das manchmal nicht so bewusst. Ich lebe so vor mir hin und gehe an meine Alltagsfragen und Probleme nachher und manage alles so, wie es mir dünkt, das ist so einigermaßen. Aber hey, da ist ein Erbe. Da ist ein Reichtum an Herrlichkeit. Und es braucht, dass wir erleuchtete Augen vom Herz haben, dass wir das erkennen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis und das ist auch ein Schlüssel. Hier, wie wir können unsere Herzen eben bewachen, wie wir sie reinbehalten können, indem wir immer wieder darum beten. Für uns selber, aber auch für die anderen. Herr, schenke uns die erleuchteten Augen vom Herzen, dass wir erkennen, wer du eigentlich bist. Unser Herz muss das erkennen, wer Gott eigentlich ist. Und in diesem Mass, wie wir das erkennen, wer Gott ist, wie gross die Fülle, die Herrlichkeit ist. In diesem Mass können wir uns dann entspannen, in diesem Mass können wir uns auftun, in diesem Mass können wir Grosszügigkeit weitergeben. In diesem Mass, wo wir das Herz von Gott erkennen. Gott hat nämlich auch ein Herz und ein Innerstes. In dem, wo wir das Herz von Gott erkennen und das in unserem Herz innen Raum einnimmt, in dem Mass wird unser Leben plötzlich gross und weit. Gerade genauso gross wie Gott sein. Und dann merkt man, manchmal ist unser Herz ist manchmal so eng. Unsere Sicht ist manchmal so eng. Unsere Sicht ist manchmal so egoistisch und auf uns fokussiert. Stimmt. Und wenn wir uns das Herz von Gott geben, wenn wir uns bewusst werden, welcher Reichtum wir eigentlich haben, dann wird etwas weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das Beispiel, das uns Franziska erzählt hat, vorher hat mir ein gutes Beispiel gedacht, oder? Ich meine, Gott ist der Finanzexperte schlechthin. Und wenn das sogar der Banker muss feststellen, oder seid ihr schon bestens informiert, oder? Halleluja, da kommt allen Orten draus. Mathematik übrigens so. Physik auch, gell? Das ist der Experte, der hat das alles gefunden, by the way. Wir denken dem ja nur so hinten nach. Darum, wenn wir von dem her, wenn unser Herz erfüllt ist mit dem Herz von Gott, dann kommt dort Erkenntnis von Gott. Du spürst den Zusammenhang. Jetzt zweimal ist der Zusammenhang gekommen von der Herzenshaltung und von der Erkenntnis. Erkenntnis ist nicht einfach nur ein Anhäufen von Wissen, sondern Erkenntnis ist ein Erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist und wie er und wie sein Reich funktioniert. Und in dem Maß, wie wir das erkennen, in dem Maß sind wir Teilhaber, Erben eben von diesem Reich. Darum ist es ganz wichtig, dass wir die erleuchteten Augen des Herzens haben. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Also da gibt es offensichtlich noch mehr Teufel. Da möchte ich euch alle jetzt herausfordern und ermutigen. Wir haben das Level von Weisheit noch nicht erreicht, gell? Und werden das sehr wahrscheinlich auch gar nie erreichen. Das ist nicht etwas, was sagt, ja, jetzt weiss ich, wo Gott hockt. Jetzt weiss ich, wie das alles funktioniert. Jetzt habe ich die Bibel dreimal für zu Hingerzeit gelesen, jetzt kenne ich das alles. Jetzt weiss ich, wie das Christentum funktioniert. Oder wenn du in so einer Haltung bist, wirst du sehr wahrscheinlich nicht wirklich dort sein, wo Gott dich möchte haben. Also gibt es noch ganz viel Reichtum zu entdecken, was hat mit erleuchteten Augen von unserem Herz zu tun. Also zusammenfassend kann man sagen, es braucht grundsätzlich die Herztransplantation, das ist das Fremdwort, und das heisst eigentlich die Auswechslung von unserem Herz. Wir brauchen es als erstes, unser altes, verstocktes, steiniges, hartes Herz uns weggenommen wird und dass Gott unser fleischiges, ein weiches, ein liebendes Herz gibt. Und das tut er durch Gnade, durch Christus hat er das gemacht. Durch den Heiligen Geist passiert das. Also wir haben wohl eine Verantwortung für unser Herz, das habe ich vorhin aufgezeigt, aber wir können unser Herz nicht auf Knopfdruck selber verändern. Spürt ihr die Spannung? Wir haben die Verantwortung, was mit unserem Herz passiert, ob sich das verhärtet oder nicht. Aber wenn es verhärtet ist, können wir nicht einfach sagen, sondern das Wort ist weg. Jetzt drücke ich da mal auf Weichmacher und dann mal das Programm 3 darüber laufen und dann ist es wieder weg. Es gibt den Knopf, gibt es nicht mehr. Sondern ich muss nachher handeln mit dem, was das Herz hart gemacht hat. Und muss Gott wieder daran herlassen und dann kann er mir wieder ein neues geben. Also er gibt das neue Herz. Ich kann es nicht neu machen. Auch wenn ich eine Verantwortung verzeihen würde. Es ist noch wichtig, den Unterschied zu merken. Wir haben wohl eine Verantwortung für unser Herz, aber wir können es letztendlich nicht selber einfach verändern. Nur durch die Kraft vom Heiligen Geist kann das Herz wieder erneuert werden. Und wir können es begehren. Genau, darum auch das Gebet um die geöffneten Herzensaugen, die wir vorhin gesehen haben, das ist ein ganz wichtiges Gebet. Nicht nur um geöffnete Herzensaugen, man kann auch darum beten, Herr, schenk mir ein reines Herz, wie es der David gebetet hat. Schenk mir ein weiches Herz. Schenk mir ein offenes Herz. Wir können darum ringen im Gebet. Und ich glaube, dass Gott diese Gebete ganz gerne hört. Und eigentlich sucht er gar nichts anderes als die Tiefe von unseren Herzen. Und das ist wichtig, also es ist nicht unsere eigene Anstrengung, es ist nicht unsere eigene Leistung, die unser Herz verändern kann, sondern es ist letztendlich Gnade, die durch den Heiligen Geist unser Herz erneuert. Und es ist unsere Hingabe an Christus, wo unser Herz erneuert. In dem Mass, wie ich Gemeinschaft mit ihm suche, meine Gemeinschaft mit ihm pflege, in dem Mass, wie ich mein Herz mit seinem Herz verbinde, in dem Mass kann der Heilige Geist hier Veränderung bringen. Das ist auch wichtig und das ist auch wieder unsere Verantwortung. Wenn wir ein kaltes Herz haben oder ein gleichgültiges Herz haben, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt halt einfach so, kann ich auch nichts dafür. Dann kann ich darum beten, dass ich ein warmes Herz bekomme. Ich kann darum beten, dass ich ein weiches Herz bekomme. Aber am besten passiert das in dem, dass ich Gemeinschaft mit meinem Jesus habe. Oder? Ist ja nicht, das Gebet ist ja nicht nur ein einfaches Abhaken von einer Bitte oder von einem Satz. So, jetzt habe ich gebetet und jetzt sollte das endlich kommen. Sondern Gebet heisst, ich nehme Kontakt auf mit Gott. Ich tue mich verbinden mit Gott. Ich tue die Kommunikation mit ihm auf. Und in dem Moment, wo ich Kommunikation auftue zu Gott, und das ist ja immer eben eine Herzenskommunikation, schon gemerkt. Gott sucht nicht so primär unsere gut aufgesehten, frommen Sprüche. Wo wir manchmal als evangelikale Christen ganz gut können. Wir wissen, wie man muss beten muss, oder? Das ist schön und fromm tönt. Aber eigentlich, Gott sucht die Herzensgespräche. Das Innere zu ihm können, mit ihm können Herz teilen, mit ihm können ein Herzensgespräch haben. Und da möchte ich mich ermutigen, weil das braucht Zeit. Dass man euch die Zeit nimmt. Dass ihr euch überlegt, ja, wann ist so eine günstige Zeit, wo ich das kann. Oft sind wir vom Alltag so gedrängt, da steht man auf und ist schon in einem Stress und muss noch das Morgenessen und noch sich das Wegmachen und dann schon schwupps die Türen aus und dann geht der Alltag los und dann kommen die Anforderungen und dann funktioniert man. Und irgendetwas macht es nachher mit unserem Herz. Aber wo ist die Zeit, wo wir bewusst Zeit uns nehmen, wo wir unser Herz mit Gottes Herz verbinden und wo wir es wieder abgleichen, sozusagen, wo wir wieder uns von diesen Herzwerten, die schon in Gott sind, auffüllen, dass unser Herz wieder so wird wie sein Herz. Braucht Hingabe an Christus. Dass es dann nicht so ist wie in Matthäus 15,8, Jesus, der Pharisäer und Schriftgelehrte, gesagt hat, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das kann so passieren, Freunde. Wir können mit den Lippen nicht preisen. Wie ist es noch gegangen heute Morgen während der Lobpreiszeit? Kannst du da stehen und sogar die Hände aufheben und die Lieder singen, aber dein Herz ist ganz weit weg von Gott. Ist das denkbar? Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Das ist denkbar. Und seht ihr, das ist das, was Gott nicht möchte. Wenn Gott etwas aufgeregt hat, sagen jetzt mal ein bisschen gestört hat, wenn Jesus etwas auf die Nerven gegangen ist, in dieser Zeit, wo er auf dieser Erde gelebt ist, dann war es das fromme Geheuchel gewesen, wo äußerlich alles so ist, wie wenn alles wunderbar wäre und wie man Gott würde anbeten und wie man irgendwie einen ganz tollen Gottesdienst würde führen, aber in den Herzen ist man weit weg von Gott. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, ich glaube, das ist der Schluss. Ah nein, das ist nicht der Schlussvers da. He. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und mit diesem Abschlussvers möchte ich auch abschließen und möchte das auch noch ausbeten. Und das wünsche ich mir wirklich, Vater, dass der Friede von Christus, wo wir dazu berufen sind, mit ihm eins zu sein, dass der Friede in unseren Herzen regiert. Und dass wir dankbar sein können für das, was wir haben. Und ich segne euch jetzt noch einmal mit einem neuen Mass an Frieden. Und das ist nämlich von ein Zeichen, wo ich merke, wenn der Friede regiert, wenn die Friede im Herz regiert, ist ein Zeichen, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist das Herz zur Ruhe gekommen. Jetzt muss es nicht mehr suchen nach Erfüllung, suchen nach neuen Erfüllungen, sondern wenn der Friede von Gott da ist, dann ist das Herz erfüllt, dann kommt es zur Ruhe. Und mit dem möchte ich euch segnen im Namen von Jesus, dass das Herz, euer Herz, soll zur Ruhe kommen. Ihr sollt geöffnete Herzensaugen haben, die erkennen, zu welcher Herrlichkeit ihr berufen seid. Und der Frieden von Gott, der höher ist als alle Vernunft, soll euer Herz regieren in Christus Jesus. Amen.